Welcome, welcome, bienvenue. La radio du festival Bild Rausch.
Herzlich willkommen zur Film Explorer Radio am Bildrausch Filmfest in Basel. Ich stelle kurz unsere Gäste vor. Benjamin Eisenberg, der Regisseur vom Kurzfilm Er so sie so, und Lukas Miko, Co-Autor und Schauspieler in diesem Kurzfilm. Der Kurzfilm ist im Rahmen der diesesjährigen Ausgabe von Bildrausch gezeigt, in einem Programm, das von den Solothurner Filmtagen mit kuratiert wurde. Der Kurzfilm feierte seine Weltpremiere dieses Jahr an den Solothurner Filmtagen. Und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend mit uns seid, um Er so sie so zu besprechen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, danke, wir freuen uns.
Für diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, bei diesem Kurzfilm geht es um eine Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau, und diese Begegnung wird von den beiden Perspektiven erzählt. Ich glaube, dass der Film wurde in der Zeit der Pandemie gedreht. Benjamin, könntest du uns erzählen, wie das Projekt überhaupt entstanden ist?
So ist es, genau. Es war während der Pandemie. Es waren sozusagen im Herzen, im Kern vier Leute, die sich auf unterschiedliche Weise kannten. Und speziell also Timon Scheppi, der Kameramann, und ich haben schon länger mal gesagt, wir wollen was zusammen drehen. Lukas und ich hatten das auch gesagt. Und Anna Tenta hatte ich bei einem Schauspielworkshop in der Filmhochschule in Zürich kennengelernt. Und so kam die Idee, wieso machen wir jetzt nicht zur Pandemie, wenn wir alle gerade Zeit haben und Lust, mal wieder irgendwas überhaupt zu drehen, was zusammen. Und dann habe ich sehr schnell das Drehbuch geschrieben. Und wir haben ein Datum ausgemacht, ein Wochenende, wo wir alle konnten, sind angereist und haben im Grunde in zwei Tagen diese 20 Minuten gedreht.
Und was waren die Etappen des Prozesses? Ich meine, zu welchem Zeitpunkt wurde die Texte der Voiceover verfasst? Vor oder nach dem Dreh?
Nach dem Dreh und im Prinzip sogar nach dem Schnitt. Also wir hatten eine fast fertig geschnittene Version und haben dann gemerkt, dass mein Drehbuch nicht so war, wie ich es mir im Nachhinein gewünscht hätte. Also es hatte schöne Anteile, aber wir hatten das Gefühl, da fehlt irgendwie noch etwas. Und dann kam ich auf die Idee, diese Voiceovers zu machen, und dann haben wir die eigentlich wie zwei Therapiestunden gemacht. Ich habe den Therapeuten gespielt und habe euch in euren Rollen, Lukas, interviewt bzw. befragt oder ihr mir erzählen lassen, wie man das in Therapien so macht, wie es euch gegangen ist an diesem Wochenende.
Ja, das war ein sehr lustvoller Vorgang, vor allem dann eben nochmal diese Voice-Overs zu machen, weil du ja selten die Gelegenheit hast, so viel Gedanken von einer Figur einzubringen. Normalerweise denkst du ganz viel vor der Kamera und behältst es für dich. Also das, was man nicht sagt, ist ja meistens noch spannender als das, was man sagt als Schauspieler. Und hier hattest du plötzlich die Möglichkeit, sozusagen aus der Zukunft oder Gegenwart, wenn du willst, zurückzuschauen, dich zu erinnern. Und so reiben sich Vergangenheit und Gegenwart, Erlebtes und Erinnerung gegeneinander. Und man fragt sich, wo ist die Wahrheit, oder ist dem Menschen überhaupt bewusst, was er tut und was er sagt? Also du konntest die ganzen blinden Flecken von so einer Figur nochmal anders ausleuchten, indem du eben so ein Übermaß an Gedanken bringst. Also mit jedem weiteren Gedanken tritt er noch mehr ins Fettnäpfchen. So, oder gibt noch mehr Preis, als ihm eigentlich klar ist. Und das ist sehr spannend und ich glaube auch im Kino ungewohnt, dass man so zuhören muss, während man schaut. Das hat viel Spaß gemacht, ja.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurden die Figuren, die Identität der Figuren durch das ganze Filmprozess weiterentwickelt. Ich meine, die Idee am Anfang hat sich vom Dreh bis zum Schnitt entwickelt. Und was war die ursprüngliche Idee beim Dreh? Wie hattet ihr damals die beiden Figuren konzipiert?
Also die Idee, die allererste Idee kommt, weil ganz banal gesagt von mir, weil ich aus einer relativ berühmten Familie komme, Heisenberg, mein Großvater war der Atomphysiker und immer wieder darauf angesprochen werde. Und ich fand es plötzlich lustig, eine Figur mir vorzustellen, in dem Fall jetzt Lukas' Figur, die das nicht erzählen will, und eine Frau, die eben auch im Hintergrund etwas hat, nämlich ihren Sohn, der krank ist, den sie auch nicht erzählen will. Und so treffen sich zwei, die so zwei kleine Lügen immer mit sich rumtragen. Und das haben wir auch so gedreht. Teile davon sind auch noch drin. Aber darüber hinweg legt sich eben jetzt die Voice-Over, die wir dann weiterentwickelt haben und wo es uns eigentlich, das war ein Gedanke, der ein bisschen von Woody Allen auch inspiriert ist, wo es ja bei Annie Hall diesen Moment gibt, wo man immer Untertitel hat, die beschreiben, was die Person gerade denkt, dass man diese Kommentarebene hat, die eben im Widerstand steht zu dem, was wir sehen. Und wir haben außerdem teilweise Szenen, wo wir sie reden sehen und wir hören es gar nicht. Wir hören zwar den Wald außenrum und wir hören irgendwie den Bach plätschern, aber das, was sie reden, hören wir nicht. Aber wir hören dann wieder die Voice-Over. Und so entsteht so eine komische Zwischenebene, das mit der Figur sein und gleichzeitig so eine Art von Entfernung einnehmen. Und das fand ich einfach eine sehr spannende Erzählform.
Und vielleicht... Lukas, du hast auch mitgeschrieben natürlich, auch in diese zweite Phase. Aber ich wollte wissen, auch mit Anna, hast du Benjamin so eine gewisse Distanz gesucht, im Sinne, dass die Schauspielerin eigentlich gewisse freien Raum hatten, diese Erinnerung anders zu entwickeln als du eigentlich. Hattest du gerade vielleicht die Frage, hattest du die volle Kontrolle immer oder trotzdem hast du ein bisschen gelassen, eine performative, würde ich sagen, eben oder auf jeden Fall eine Mitschreibung im Ganzen von Lukas, natürlich ist klar, aber ja, im Fall von Anne.
Bei beiden war das so, dass ich auch bei der Voiceover, die wir dann aufgenommen haben, per Zoom, das hört man jetzt auch manchmal noch im Ton, hatte ich auch Texte geschrieben, die wir dann auch gemacht haben. Aber das ging weit darüber hinaus. Also wir haben dann anderthalb Stunden oder sowas geredet. Und da ist sehr viel von Anna und von Lukas mit drin, was einfach in dem Moment kam. Und dann manche Sachen haben wir wiederholt, wo wir gesagt haben, das war eigentlich sehr lustig, aber noch nicht pointiert genug oder so. Aber im Prinzip ist sehr viel von euch mit reingebracht worden, eben auch an Reflexion über das, was wir erlebt haben. Und das Lustige war, dass es eben nach dem Dreh war. Das heißt, man hatte den Dreh auch erlebt und konnte sozusagen über die Erfahrung dieses Tages so ein bisschen auch reden, oder?
Ja, also es war ein toller Prozess mit dem Material arbeiten. Also wir haben ja schon verschiedene Schnittversionen des fertigen Kurzfilms gesehen und da hatten wir eben noch nicht die Idee gehabt von Voice-Over. Und auf einmal schaust du dir zu oder auch diesen zwei Menschen zu mit einer gewissen Distanz und fragst dich nochmal, wer seid ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich? Wer wollt ihr sein? Es geht ja auch um Identität. Also meine Figur, aber ich glaube auch Annes Figur, ist schon beseelt von einer gewissen Scham, dass man nicht weiß, wozu man auf der Welt ist, was man gut kann, wie man sich präsentieren soll, was man verheimlichen soll, was einem unangenehm ist. Und diesen Figuren zuzuschauen und dann zu sagen, ah, vielleicht sind die ja so und so. Ah, vielleicht haben die das und das in dem Moment verborgen. Das könnte ich ja jetzt irgendwie sagen. Oder vielleicht könnte ich genau das Gegenteil behaupten von dem, was ich da tue. Also damit zu spielen, wo die Wahrheit von einem Menschen liegt und immer wieder sozusagen Widersprüche reinzubringen, wie wir Menschen ja auch sind. Ja? Heute sagen wir das und sind hundertprozentig davon überzeugt, dass es unser Standpunkt ist und morgen interessieren wir uns nicht mehr dafür und sagen, nee, wir haben das nie behauptet. Und das ist natürlich toll und dieser Stream of Consciousness oder diese Lust, 1,5 Stunden, wie er erzählt hat, zu fabulieren und er hat mir einfach eine Frage nach der anderen gestellt, wie ein Therapeut, und ich habe geantwortet. Da fällt mir übrigens eine Anekdote ein, die vielleicht auch ganz gut passt und die mir auch eine Inspiration war. Ich habe als junger Mensch das Glück gehabt, mit George Tabori zu arbeiten. Und er hat mir mal erzählt, er hat ein Jahr lang Psychotherapie gemacht in New York. Und nach einem Jahr hat er der Therapeutin gesagt, ich muss Ihnen was gestehen. Alles, was ich Ihnen jetzt in einem Jahr erzählt habe, ist erfunden. Und dann hat die Therapeutin gesagt, das macht nichts, das funktioniert auch so.
Aber genau dieser Punkt, dass es geht um Erinnerungen an Kino, auf Kino, Aber gleichzeitig ist es der Start von Kinos gerade da. Also was wir machen alles. Ich glaube, viele Filme sind so angefangen, dass wir beobachten Leute. Und wir starten mit der Imagination zu sagen, okay, aber vielleicht der das macht und so. Und deswegen ist es ein bisschen wie die Alpha und Omega von Kino, und wo gerade Erinnerung und Imagination sich berühren, kann man sagen.
Genau, und das hat auch noch, also für mich hat es im Sinne des Kinos auch noch eine andere Ebene, nämlich die der Romantik. Also wir hatten zwischendurch den Titel Froschkönig, weil es dieses Ding, der Ring fällt in den Wasser, und weil der Froschkönig ja eine tiefenpsychologische Interpretation, etwas, man will etwas und gleichzeitig haut man es danach an die Wand und sagt, nee, ich will das nicht mehr, das habe ich nie gesagt, das habe ich nie gewollt mit diesem Mann. Und diese Art der Romantik, dass man diesen Teich hat und diese wunderschöne Gegend und diese zwei Menschen, die völlig in sich gefangen sind und sich widersprechen und gleichzeitig wahnsinnige Sehnsüchte haben. Und diese Überlagerung sozusagen eine Romantik, die sich ständig hinterfragt, mit, wie ihr richtig geschrieben habt, mit der Musik, ja, mit der Art, wie es gedreht ist, wie es gegradet ist und wie es dann eben auch kommentiert wird.
Ja, eben ja, die Rolle der Musik im Film ist auch sehr interessant. Ja, auf einer Meta-Ebene ist der Film sehr spannend mit diesem Voice-Over als Kommentar zum Film, den wir schauen, aber die Musik begleitet auch die Bilder als Kommentar. Mhm. Könntet ihr uns ein bisschen davon erzählen, wie ihr mit der Musik gearbeitet habt?
Wir haben verschiedene Musiken ausprobiert. Ich bin ein großer Fan von Play Bach gewesen grundsätzlich und ich wollte etwas Klassisches haben, was sich aber im Grunde auflöst. Und ich habe erstmal das ganz klassische Play Bach-Stück einfach dahin gelegt. Und da war aber das Problem, dass es sich nicht wirklich an den Film anpasst. Und dann haben wir mit Hans-Peter Pfammacher von der Jazz-Hochschule in Luzern dann angefangen, eben wirklich zum Film quasi zu improvisieren und auch die Stimmungen aufzunehmen, die der Film nimmt. Also wenn man genau hinhört, dann merkt man, wenn sie im Auto liegen, kommt plötzlich eine Art schwermütigeres Thema rein. Und insofern haben wir versucht, dieses Klassische, was eben der Bachmann auch macht, dieser Evergreen sozusagen, den herzunehmen. Und es sind ja im Grunde zwei Evergreens aufeinander. Man hat Bach und man hat Playbach. Und es sind mittlerweile beides Evergreens. Und die aber nochmal herzunehmen und im Dialog mit dem Bild sozusagen neu zu interpretieren. Das hat uns interessiert.
Und vielleicht für dich, Lukas, eine Frage. Ich meine, Musik ist ja wichtig, aber auch diese Bildebene, es hat etwas malerisch. Und ich glaube, mit dem Color Grading natürlich habt ihr wirklich so in diese Richtung gegangen. Du hast diesen Film gedreht, diese Szene gedreht. Aber danach, du hast diese Filme geschaut und auf diese Szene erinnert. So, war für dich diese malerische Ebene etwas wie ein Einfluss an der Entwicklung von diesem Film? Oder war von Anfang klar, dass diese fast idyllische Situation als Kontrapunkt und dann auch ab und zu humoristische oder humorvolle, würde ich sagen, und leichte?
Also wir haben im Vorfeld über Romer gesprochen, über die Leichtigkeit der Komödien. Also wussten wir, dass wir einen bestimmten sommerlichen Tonfall, wie man ihn aus Romer-Filmen kennt, dass wir den eher suchen als jetzt, weiß nicht, ein schweres deutsches Drama oder einen Haneke-Film oder so. Und gleichzeitig aber war mir als Schauspieler natürlich schon klar, dass wenn du so eine märchenhafte Idylle hast, dass du aufpassen musst, dass das jetzt nicht Kitsch wird oder so. Oder Romanze oder so. Und dass man damit auch spielen kann. Also wenn der eben da, es ist ja nicht nur idyllisch, das ist ja auch ein Dreckstümpel, wo man nicht gerne reinspringt und wo man vielleicht eine Phobie hat davor, da reinzugehen oder die Mücken einstechen im unpassendsten Moment, wo man eigentlich gerade die Erotik sucht oder so. Die Location war eine Aufforderung, da auch dagegen zu gehen und sich daran auch zu reiben. So, ja.
Für mich war auch diese Spannung zwischen, das ist gerade über die Liebesgeschichte sozusagen, zwischen Klischee und die Nuancierung von, dass es eigentlich eine Realität ist, weil die Realität natürlich sind die Geschichte immer sehr nuanciert. Und diese Spannung, diese zwei Dimensionen ist gerade auch im Bild für mich zwischen diese bisschen polierte, schöne Bild und danach, was passiert, ist auch etwas so ein bisschen maladroit, weiß nicht,
das Deutsch, wie sagt man? Fehl am Platz, ja. Genau.
Ich finde noch einen Punkt ganz wichtig, dass wenn wir die Figuren anschauen, dann ist auch das Thema Armut und Reichtum drin. Weil er sagt ja, ich lebe von den Ausschüttungen der Firma, dieser Hutfirma, über die dann auch lustig geredet wird. Und bei ihr merkt man, dass sie mit ihrem Sohn zu Hause lebt, dass der diese Immunschwäche hat. Ich glaube, das kann man als wahr annehmen, wenn man dem zuhört. Und dass sie generell sozusagen einen tragischeren Ton reinbringt. Sie hat auch lustige Anteile, wenn sie sich über den Ring und so weiter erzählt, aber es ist ein bisschen ernster. Und ich finde, man kann wie spüren, dass diese Nicht-Eingehen oder Eingehen von Beziehungen aus verschiedenen sozusagen Gehaltsklassen ganz unterschiedlich sich anfühlt, weil es ein viel größeres Risiko mit sich bringt. Und bei ihm ist es so, er sagt dann, na, ich gehe jetzt zu meinen Flüchtlingen und gebe da meinen Deutschunterricht. Für ihn bedeutet das monetär gar nichts. Für sie ist eine Beziehung was ganz anderes in ihrem Leben. Und das finde ich ganz, es ist so zwischen den Zeilen, aber ich finde, es ist mir heute beim Schauen wieder aufgefallen, dass es doch was ist, was mitschwingt.
Ja, aber ich denke, es geht da auch um Scham. Und Scham haben beide Figuren. Also meine Figur ist schamerfüllt, weil er eben nicht wirklich was tut, um Geld zu verdienen. Er kriegt das einfach als Erbe. Und er hat eine Scham dafür, dass er nicht weiß, wozu er gut ist. Und sie hat die Scham, dass sie vielleicht Geldprobleme hat oder dass sie da ein Kind hat, wo sie wahrscheinlich Ängste hat, wenn sie das als erstes thematisiert. Wie reagiert ein Mann drauf? Also es hat für mich viel mit Scham zu tun. Und die Scham löst ein Spiel von Lüge und Wahrheit aus. Und das Schöne ist ja, dass den Figuren manchmal selbst nicht mehr so klar ist, wann sie lügen und wann sie die Wahrheit sagen. Vielleicht in einem Moment, wo man glaubt, man ist besonders aufrichtig, lügt man es vielleicht ohne zu wissen. Also da ist Lüge dann vielleicht das falsche Wort, aber verrät man etwas von sich. So. Und ganz am Anfang hat er mir auch erzählt von einer Figur, die er im Kopf hatte, die ständig etwas erzählt über sich. Und dann kommt irgendwann das Gegenüber darauf, dass das alles gar nicht stimmt, das nur erfunden ist und ist furchtbar verletzt. Aber der das fabuliert, versteht überhaupt nicht, warum die andere Figur verletzt ist, weil er in anderen Kategorien denkt, nicht so moralisch Wahrheit und Lüge, sondern Erfindung ist vielleicht manchmal das Spannendere und Kreativere, als jetzt zu sagen, ja, ich mache das und das, ich bin so alt und irgendwie biografische Fakten absondert. Vielleicht ist es viel spannender, irgendeine Geschichte zu erfinden. Vielleicht sagt die mehr aus über mich als die Fakten. So, und das fand ich auch noch interessant. Ja.
Ja, und was interessant ist, das ist ja ein bisschen ein Zufall, aber ja, der Film wird im Rahmen des Bildrausch-Filmfest gezeigt und es gibt diese Sektion zum Thema Wahrheit und Lüge gewidmet. Der Film läuft zwar nicht in dieser Sektion, aber es gibt einen interessanten Dialog zwischen der Frage der Wahrheit im Film, wie sie im Film thematisiert wird, und das Thema, das im Rahmen des Festivals besprochen und diskutiert wird. Und ich meine, es gibt ganz viele filmische Beispiele, wie dieses Thema im Kino behandelt wurde. Zum Beispiel Rashomon, das ist doch ein prototypisches Beispiel von diesem multiperspektiven Ansatz zum Thema der Wahrheit.
Ja.
Ich glaube, im Film wird einmal behauptet, dass ja, die Wahrheit ist einfach langweiliger als Geschichten. Und könntet ihr ein bisschen mehr zu diesem Ansatz oder zu dieser Haltung erzählen? Wieso ist die Wahrheit so langweilig?
Also die Wahrheit ist grundsätzlich für mich nicht langweilig, sondern sie ist interessant im Gegenüber zu dem, was wir von ihr erwarten oder was wir projizieren, was wir gerne von ihr hätten sozusagen. Ja. Und sie kann natürlich auch niederschmetternd sein und brutal. Aber mich beschäftigt das Thema schon lange, einfach weil wir alle so wahnsinnig lange und viel auf Geräten unterwegs sind, die uns etwas schildern auf einem Bildschirm. Also wir haben mehr Bildschirmzeit als jemals irgendwer davor. Und in diesem Bildschirm kann alles vorkommen. Und je weiter wir kommen, sozusagen wissen wir, dass wir gar nur noch schwer einschätzen können, was Wahrheit und was Lüge ist. Und was wir damit anfangen, finde ich interessant. Weil ich hatte plötzlich so das Bild, wie wäre es, wenn wir wie im Mittelalter sind, wo eigentlich, da kommt, wir sind im Dorf und da kommt jemand zum Dorf reingelaufen und sagt, hey, der König ist umgebracht worden. Und keiner weiß, ob das stimmt oder nicht, weil der König ist 500 Kilometer entfernt, da muss man warten, bis der Nächste ins Dorf kommt und sagt, ja, der König ist wirklich umgebracht worden. Und so ein bisschen ist es hier auch. Wenn eine Nachrichtenseite sagt, ja, es ist jetzt da Krieg ausgebrochen, dann wissen wir noch nicht genau, ist es jetzt wirklich so oder nicht. Und das heißt, unsere Beziehung zur Wahrheit hat sich, glaube ich, verändert sich gerade. Also wir werden vorsichtiger, wir checken mehr nach und wir merken auch, dass eben die Geschichte oder die Fiktion eine ganz eigene Kraft und auch was sehr Bezirzendes, Berauschendes haben kann.
Ich glaube, das hat auch mit unserer Zeit zu tun. Wir leben ja in einer Zeit von sehr intensiv und kontrovers und leidenschaftlich und oft destruktiv geführten Diskursen. Und ob das jetzt MeToo ist oder Klimawandel oder in der Corona-Zeit. Und ich orte bei den Menschen ein dringendes Bedürfnis, auf der richtigen Seite zu stehen und die Wahrheit gepachtet zu haben. Und da sich ganz sicher zu sein, dass man auf der richtigen Seite steht. Und das auch so ein bisschen in Frage zu stellen und zu sagen, ja, die Wahrheit ist meistens irgendwo im Graubereich und da, wo wir nicht so gerne hinschauen, wo wir vielleicht ein Stück weit dem Gegenüber recht geben müssen und nicht die ganze Wahrheit für uns pachten können. Also das ist auch etwas, ein Thema, das, glaube ich, gerade sehr virulent ist. Und das Zweite, was ich noch hinzufügen wollte, ist, dass natürlich unser Metier, also für mich als Schauspieler kann ich das auf jeden Fall sagen, ja davon handelt, dass wir lügen im Dienste der Wahrheit. Ja, also wir erfinden Geschichten, und ich tue so, als ob, aber ich fühle mich der Wahrheit verpflichtet oder dem, was ich glaube, dass man aussprechen muss. Also zuerst hält man ja sich selbst den Spiegel vor und dann hat man das Recht, sozusagen dem Publikum vielleicht einen Spiegel vorzuhalten, wie der Hamlet sagt. Also das liegt ja auch, dieser komische Gegensatz liegt ja schon im Beruf drinnen. So.
Und eben der Film, der bringt uns in diese graue Zone zwischen Wahrheit und Geschichten, Wahrheit und Lügen, zwischen Charme und Ironie. Mhm. Aber ja, das ist auch eine Stärke des Films. Es ist überhaupt kein zynischer Film. Das schätzen wir wahnsinnig sehr, weil das ist wirklich ein Weg, den viele aktuelle Filme nehmen, diesen leichten Weg des Zynismus. Für euch, wo ist die Grenze zwischen Ironie und Zynismus?
Das finde ich eine total wichtige Frage, weil für mich ist dieser Weg der simplen, destruktiven Kritik, der ist total langweilig geworden. Weil wir in dieser Zeit leben, in der alles im Umbruch ist, frustriert mich das, wenn ich solche Filme sehe. Weil ich mir denke, das vor 10, 15 Jahren ging das. Da war das interessant, weil es eine Gesellschaft sozusagen erschüttern musste, die viel zu fest in sich selbst drin saß. Aber diese Gesellschaft ist längst aufgerüttelt. Ja? Die müssen wir jetzt nicht mehr noch durch und die müssen wir nicht sagen, hey, hier geht alles schief. Sondern jetzt geht es darum, ja, was machen wir jetzt damit? Und das heißt, wir müssen Verständnis aufbauen und wir müssen versuchen, konstruktiv und das interessant weiterzudenken. Und das merkt man bei Filmen, die nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurden. Wenn wir Rossellini oder so anschauen, die haben diese Qualität. Und das ist etwas, was wir wieder kriegen müssen. Und das war was, was ich, deswegen liebe ich, mache ich jetzt Komödien, ja, weil ich finde, dass die Komödie diese Qualität hat. Also wenn sie mich berührt und mich unterhält und dem Leben auch einen gewissen Charme oder Schalk aufsetzt, dann bringt sie mich weiter. Ja, dann ist es etwas, was dem Leben etwas Positives hinzufügt. Und ich mache nicht einfach einen destruktiven Katastrophenfilm. Das interessiert mich irgendwie nicht.
Also mich freut das sehr, was du gesagt hast. Ich glaube, für mich ist der Unterschied, Zynismus ist etwas, was verletzend gegen einen anderen gerichtet ist und was aus einer gewissen Überlegenheitshaltung kommt. Und Ironie ist im Idealfall ja auch Selbstironie. Das heißt, Selbstironie heißt ja, dass du selbstkritisch bist und zuerst mal bei dir selbst nachschaust, wie menschlich du bist, wie allzu menschlich du bist und wo du dir selbstständig was vormachst und dir selbst auf den Leim gehst. Und scheiterst und scheiterst und scheiterst und darüber aber auch lachen kannst. Und indem du das teilst, gewinnst du ja das Publikum und stellst dich nicht darüber und sagst, ja, ich weiß, wie es geht und so. Also das finde ich ganz wichtig, ja, dass man bei sich selbst anfängt. So.
Und vielleicht auch, das ist wirklich meine Wahrnehmung als Zuschauer, aber ich würde sagen, es gibt auch eine subtile mediale Ironie. Warum? Weil eigentlich ganz am Anfang habe ich gedacht, dass die Voiceover war rein dokumentarisch. Also wirklich, vielleicht wegen auch dieser Qualität, die relativ flach ist, im Gegenteil von dem Bild. Also das war wirklich eine große Polarisierung. Deswegen habe ich gedacht, okay, es gibt eine Fiktion, die eigentlich nach einem wahren dokumentarischen Interview mit zwei Leuten, die nicht da sind, ich habe gedacht, das waren nicht die Schauspieler, das waren nein, zwei andere Person. Und das ist ironisch natürlich, weil es gibt nichts fiktionaler als diese Voice-Over, die eigentlich eine Erzählung, eine Fiktion der Fiktion eigentlich ist. Mhm. Und deswegen finde ich retrospektiv jetzt, wenn wir analysieren, es gibt auch eine subtile Ironie über die Frage des Mediums selbst.
Mhm. Das ist interessant. Also ja, es hat ja was mit dem Dokumentarfilm auch zu tun und mit der Tradition des Dokumentarischen, in der wir uns heute befinden, dass wir eigentlich ständig Text haben und der Text eigentlich die Basis mittlerweile geworden ist für die moderne klassische Dokumentation. Und deswegen haben wir so das Gefühl, aha, der Text sagt uns jetzt, wo es lang geht und dann sehen wir die richtigen Bilder dazu. Und was sich bei uns einschleicht, ist eigentlich das Gegenteil. Man hat dann den Text am Anfang und es beginnt eigentlich sehr sonor auf eine gewisse Weise. Man hat den Bach und man hat den Wald und dann hat man Anna, die anfängt, etwas tragisch, mit einer leicht tragischen Note darüber zu reden, wie dieses Wochenende war. Und dann beginnt es sich aufzulösen. Spätestens, wenn Lukas sich die Strümpfe hochzieht, weil er keine Lust auf Zecken hat, dann weiß man, dass hier das nicht so elegisch weitergehen wird. Und das ist vielleicht auch ein Kommentar zu diesen dokumentarischen Formen. Ja,
ja, vielen Dank, Benjamin und Lukas, für das spannende Gespräch mit uns im Rahmen des Bildrausch Filmfests in Zusammenarbeit mit der Film Explorer Radio. Ich wünsche euch weiterhin ein schönes Festival und auf bald.
Vielen Dank euch.
Vielen Dank für die Einladung. War ein schönes Gespräch.
Willkommen. Welcome. Bienvenue. La Radio. Du Festival. Bildrausch. Fire in the sky.